Drei Schüsse, drei tote Männer. Es ist eine beispiellose Mordserie, die die Justizbehörden des Königreichs Sachsen im September und Oktober 1882 beschäftigt. Als der Gärtner Friedrich Wilhelm Bock verhaftet wird und ein Geständnis ablegt, können die Beamten kaum fassen, was sie da zu hören bekommen. Die Gründe, aus denen dieser junge Mann zum Dreifachmörder geworden sein will, klingen geradezu lächerlich banal. Während der Ermittlungen und vor Gericht wird eine lange kriminelle Karriere rekonstruiert, die nicht zuletzt durch die fanatische Rachsucht des Angeklagten geprägt wurde. Zugleich wird klar, der hasserfüllte Mordschütze hat sein wichtigstes Ziel am Ende verfehlt. Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 10. Die Rache des Gärtners.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Böses Blut. Und man höre und staune, es ist tatsächlich schon die 10. Folge, die wir euch präsentieren dürfen. Wir feiern also das kleinste Jubiläum der Welt. Dabei machen wir heute natürlich alles wie immer. Unser Podcast dreht sich um Kriminalfälle, die sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert zugetragen haben. Allerdings, heute haben wir es wirklich mit einem spektakulären Fall zu tun. Es geht, um es in modernen Worten zu sagen, um einen Intensivtäter und Serienmörder, der in den 1870er und 1880er Jahren in Sachsen aktiv war. Bevor wir uns jetzt seinen wirklich zahlreichen Verbrechen widmen, gibt es an dieser Stelle wie immer die wichtigsten Infos zu unserem Podcast und die hat wieder mein Kollege Jan Schellenberger zusammengefasst.
Moin, schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge Böses Blut. Ich darf euch wieder in aller Kürze mit den wichtigsten Infos rund um unseren Podcast versorgen. In den Shownotes zu der heutigen Folge findet ihr wieder das Infopaper. Dort könnt ihr nachlesen, welche Quellen Jan bei der Recherche verwendet hat. Außerdem seht ihr dort auch alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, sei es per Mail oder über Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns in jedem Fall über euer Feedback. Es wäre uns übrigens eine Riesenhilfe, wenn ihr auf dem Portal eurer Wahl einfach den Abo-Button drückt und uns bestenfalls noch ein paar Sternchen in der Bewertung dalasst, ganz nach dem Motto Support is Sport. Als weitere Steigerung dazu gibt's dann noch ein kostenpflichtiges Patreon-Abo. Damit genießt ihr kleine Vorteile, aber vor allem unterstützt ihr uns damit auch finanziell. Nun geht's aber auch schon los mit dem heutigen Fall. Jan hat das Wort.
Ja, danke schön, Jan. Damit wisst ihr alles, was ihr wissen müsst oder zumindest fast alles, denn es gibt auch noch eine Inhaltswarnung zur heutigen Folge. Auch heute geht es wieder um tödliche Gewalt gegen Menschen. Außerdem spielen in dem Fall Brände eine gewisse Rolle. Falls ihr mit diesen Themen Probleme habt, solltet ihr die Folge vielleicht besser überspringen oder zumindest nicht alleine anhören. Bitte achtet dabei wie immer auf eure ganz persönlichen Grenzen. Jetzt aber wirklich zu diesem bemerkenswerten Fall. Und heute wollen wir zunächst mal so ziemlich ans Ende der Geschichte springen. Am 18. November 1882 begann nämlich vor dem Schwurgericht im sächsischen Bautzen der Prozess gegen den 27-jährigen Gärtner Friedrich Wilhelm Bock. Die Zuschauertribüne war voll besetzt. Viele Bürgerinnen und Bürger wollten diesen Angeklagten einfach mal gesehen haben, der aus ganz geringfügigem Anlass schwerste Verbrechen begangen hat. Bock wurde gefesselt und von zwei Gendarmen bewacht in den Gerichtssaal geführt. Er war ein Mann von mittlerer Größe, eher schmächtig, ohne Bart. Die Fragen, die an ihn gerichtet wurden, soll er mit leiser Stimme beantwortet haben. Er scheint jedenfalls nicht den Vorstellungen entsprochen zu haben, die sich die Bautzener von einem Schwerverbrecher machten. Die Beweisaufnahme belehrte sie aber eines Besseren. Eine schwere Straftat nach der anderen kam im Gerichtssaal zur Sprache. Und fast noch erschreckender als diese Verbrechen waren die fast lächerlich geringfügigen Motive, die dahinter steckten. Gegen Ende des Prozesses wandte sich der vorsitzende Richter mit einem geradezu vernichtenden Schlusswort an den Angeklagten, in das wir gleich reinhören werden. Man muss vielleicht aber dazu sagen, dass im 19. Jahrhundert bei Strafprozessen keine Wortprotokolle geführt wurden, heute ja übrigens auch nicht. Wenn wir trotzdem einigermaßen genau wissen, was der Richter damals gesagt hat, dann liegt das an den Zeitungsjournalisten, die diesen Sensationsprozess verfolgten und das Gesagte mitnotierten. Und die wichtigsten und interessantesten Aussagen konnte man dann wirklich wörtlich in der Zeitung nachlesen. Das ist also die Quelle des Zitats und wie immer haben wir Originalzitate auch in dieser Folge bei Bedarf behutsam bearbeitet oder gekürzt, ohne dabei den Sinn zu verändern. Jetzt aber bitte, der Richter hat das Wort.
Aber Bock, nun sehen Sie einmal zurück auf Ihr Leben seit 1873. Das sind noch nicht 10 Jahre. Ein Verbrechen reiht sich an das andere. Und was haben Sie nur in den letzten paar Monaten alles getan? Sie stahlen ein Gewehr, Patronen, Geld, dann erschießen Sie Münnich, Sie töten Jeschke, Sie schießen auf Dietrich und schließlich gilt die Kugel durch Ihre Hand noch dem Gendarm Weidlich, den Sie für Mittasch halten. Bock! Dieses Maß Ihrer Schuld ist so voll, dass selbst die tiefste Reue der menschlichen Stimme, die nach Sühne ruft, nicht zu genügen vermöchte. Haben Sie denn die Erkenntnis davon, wie schwer Sie sich mit dem allen gegen göttliche und menschliche Vorsehung vergangen haben?
Ja, ihr merkt schon, da kommt heute ganz schön was auf euch zu. Tatsächlich war die Liste der Verbrechen des Friedrich Wilhelm Bock noch bedeutend länger. Für manche seiner Taten hatte er schon früher, also vor diesem Prozess in Bautzen, eine Strafe verbüßt. Andere sprach der Richter in seinem Schlusswort gar nicht im Einzelnen an. Bei der großen Zahl der einzelnen Ereignisse spielen etliche Personen und Orte eine größere oder kleinere Rolle. Ich versuche das heute so übersichtlich wie irgend möglich zu machen. Und um keine zusätzliche Verwirrung zu stiften, gehen wir ab jetzt ziemlich chronologisch durch den Lebenslauf und durch die kriminelle Laufbahn unseres Protagonisten. Wir beginnen dabei in Merka, einem kleinen Dorf mit damals rund 150 Einwohnern. Heute ist es im Landkreis Bautzen. Dort wurde Friedrich Wilhelm Bock im Jahr 1855 geboren. Rund um den Ort wurde im 19. Jahrhundert Braunkohle abgebaut, aber es gab auch Tonvorkommen, die sich für die Herstellung von Ziegeln eigneten. Entsprechend waren die Ziegelbrennereien in Merka wichtige Arbeitgeber. Und auch der Vater von Friedrich Wilhelm Bock arbeitete dort als Ziegeleiarbeiter. Über die sonstigen familiären Verhältnisse und über die Kindheit wissen wir so gut wie gar nichts, nur dass er nach der Schulzeit eine Lehre als Gärtner gemacht hat, und zwar in Bautzen. Anschließend fand er eine Stelle in seinem Beruf, und zwar in Leisnig. Das liegt ein gutes Stück westlich seiner Heimatregion. Luftlinie sind es so rund 100 Kilometer und heute ist es im Landkreis Mittelsachsen. Im Sommer 1873, während Bock dort arbeitete, kam es in Leisnig innerhalb eines Monats zu 3 Scheunenbränden, immer in der gleichen Gegend. Im ersten Fall ging die Sache noch einigermaßen glimpflich aus, aber beim zweiten brannte die Scheune komplett nieder und beim dritten Brand griff das Feuer auf 2 benachbarte Scheunen über. Die kurzen Abstände zwischen den Bränden und die räumliche Nähe fiel schon damals auf, es wurde also Brandstiftung vermutet, ein Täter wurde aber seinerzeit nicht ermittelt. Erst viele Jahre später gestand Friedrich Wilhelm Bock, diese Brände gelegt zu haben. Aber wo lag sein Motiv? Wir werden noch sehen, dass bei vielen Taten Bocks das Gefühl einer ungerechten Behandlung und Rachsucht eine zentrale Rolle gespielt haben. Bei den Brandstiftungen von Leisnig lässt sich das schon ein bisschen erkennen. Zu seinen damaligen Motiven machte er knapp 10 Jahre später zwar unterschiedliche Aussagen, ein Rachemotiv hatte er aber wohl zumindest bei einer dieser 3 Taten. Es ging da um ein Tanzvergnügen, bei dem er entweder rausgeworfen oder erst gar nicht reingelassen wurde. Laut seiner Aussage zündete er daraufhin eine Scheune an. Dabei ging es ihm gar nicht darum, den Besitzer zu schädigen. Der Feueralarm sollte einfach die Einwohner des Ortes zu den Löscharbeiten rufen und damit natürlich auch die Tanzveranstaltung beenden. Wenn er nicht mittanzen durfte, sollten es die anderen halt auch nicht. Wie gesagt, diese frühesten bekannten Taten Bocks blieben lange Zeit unentdeckt oder wurden ihm zumindest nicht zugerechnet. Er blieb also vorerst ohne Vorstrafen und wurde 1875 zum Militärdienst eingezogen. Den Dienst leistete er bei einem sächsischen Jägerbataillon, das in Freiberg stationiert war. Falls ihr aus der Gegend seid oder euch auskennt, die Kaserne, in der er diente, die gibt es heute noch. Das ist die in der Lessingstraße und die wird jetzt durch die TU Freiburg genutzt. Und sie wird später nochmal eine gewisse Rolle spielen. In seiner dreijährigen Militärzeit verhielt sich Bock weitgehend gut. Es gibt da sogar eine Geschichte, dass er als eine Art Babysitter die Kinder seines Feldwebels zu betreuen hatte und die Kleinen sehr an ihm hingen. Also das sagt jetzt vielleicht nicht viel über seine Qualitäten als Soldat aus, aber dass er damals eben als eine vertrauenswürdige Person wahrgenommen wurde. Die Dienstzeit endete 1878 und Bock nahm eine neue Stelle als Gärtner an, nämlich in Luttowitz. Das liegt unmittelbar südlich von Merka, also ganz nah an seinem Heimatort. Dort arbeitete er für den Freiherrn Franz Rudolf von Uckermann, der Luttowitz als Rittergut besaß und im Herrenhaus lebte. Für den Freiherrn sollte Bock vor allem die Parkanlagen pflegen, aber zum Beispiel auch die Alleebäume und so weiter in Schuss halten. Allerdings lief es an der neuen Arbeitsstelle nicht so richtig rund. Bock galt bald als unzuverlässig und auch als fachlich unzureichend. Unter anderem baute er wohl beim Pfropfen von Kirschbäumen irgendwie Mist. Also Pfropfen, das ist dieses Verfahren zur Veredelung von Obstbäumen. Jedenfalls kassierte Bock mehrfach Rügen und Verwarnungen von seinem Dienstherrn und das Verhältnis zwischen den beiden wurde entsprechend immer frostiger. In dieser angespannten Stimmung kam es ab Mitte 1879 zu vermehrten Fällen von Vandalismus im Park und in anderen Anlagen des Freiherrn. Zunächst traf es in einer Mainacht eine Silberpappel. Kurz darauf wurde die Umzäunung eines Blumenbeetes zerstört. Vermutlich ahnt ihr es schon, auch diese Aktionen können wieder der Rachsucht unseres Friedrich Wilhelm Bock zugeschrieben werden. Und diese Rachsucht war noch längst nicht befriedigt. Als nächstes wurden in der Nacht zum 11. Juni 1879 18 junge Kirschbäume abgeschnitten oder abgebrochen. Und in diesem Fall stellte sich Bock jetzt nicht unbedingt ganz so clever an. Die betroffenen Bäumchen standen am Rand einer Straße, die in einen Nachbarort führte. Bock beschädigte aber nur die Bäume, die auf der Gemarkung von Luttowitz standen und somit seinem Arbeitgeber, dem Freiherrn, gehörten. Exakt an der Grenze zum Nachbarort hörte das Zerstörungswerk auf. Damit war dann ziemlich klar, dass der Täter es zielgenau auf den Herrn von Uckermann abgesehen hatte. Und es kommt noch dicker, der Vandalismus betraf nämlich gerade die Kirschbäume, wegen denen Bock so scharf gerügt worden war, wegen dieser Sache mit dem fehlerhaften Pfropfen. Trotzdem, die Tat zog zunächst keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich, aber der Freiherr hatte die Faxen jetzt dicke und warf Bock raus. Der verließ Luttowitz und zog erst einmal wieder bei seinen Eltern in Merka ein. Das war, wie gesagt, nicht weit weg. Der nächste Anschlag folgte dann mehr als einen Monat später. Es war ein regelrechtes Baummassaker. Ein Kirschbaum, eine Blutbuche, zwei Linden, 8 Eichen und 34 Apfelbäumchen wurden beschädigt. Und diesmal ging es für Bock nicht mehr ganz so glimpflich aus. Er wurde am nächsten Tag durch den Gendarm Friedrich August Mittasch verhaftet. Und diesen Herrn Mittasch, den könnt ihr euch schon mal merken, der wird uns nämlich noch öfter begegnen. Mittasch war wohl im Rahmen seiner Möglichkeit ein recht tüchtiger Kriminalist, denn er fand am Tatort Spuren von nackten Füßen, die er genau vermaß. Die Länge und Breite der Spuren, so zeigte es ein Vergleich, stimmte mit Bocks Füßen überein. Der leugnete trotzdem, der Täter zu sein und wurde am 8. August 1879 wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Und war dann, man muss es wirklich so hart sagen, dumm genug, um gleich in der folgenden Nacht 53 junge Eichen des Freiherrn, die an einem Waldweg standen, abzuschneiden. Der Verdacht fiel natürlich sofort auf ihn, Gendarm Mittasch nahm ihn wieder fest und diesmal reichte es für eine Anklage unter dem Vorwurf der Sachbeschädigung. Im Prozess konnten ihm die beiden ersten eher geringfügigen Taten nicht nachgewiesen werden. Für die drei späteren, denen im Ganzen 117 Bäume zum Opfer gefallen waren, erhielt er eine Gefängnisstrafe von 7 Monaten und 2 Wochen. Diese Strafe verbüßte Bock bis zum Sommer 1880. Etwa einen Monat nach der Haftentlassung brannte der Bauernhof des Gemeindevorstehers Johann Skope in Kronförstchen nieder, und das ist auch wieder in der Nähe von Luttowitz. Das Wohnhaus, die Scheuer, die Stallungen, die gesamte Ernte, alles ging in Rauch und Asche auf. Im Dezember brannte es dann bei einer Witwe in Luttowitz, auch dort mit großem Sachschaden. Und in beiden Fällen ging man von Brandstiftung aus. Und es gab einen Polizisten, der hier 1 und 1 zusammenzählte. Das war nämlich unser Gendarm Friedrich August Mittasch. Der erkannte, dass beide betroffene Hausbesitzer in Bocks Sachbeschädigungsprozess wegen der Bäume verwickelt waren. Die Witwe war die Mutter eines ehemaligen Gärtnerkollegen, der gegen ihn ausgesagt hatte. Und im Haus des Johann Skope in Kronförstchen, dort hatte Mittasch selbst seinerzeit die Füße von Bock vermessen. Und nach diesen Verdachtsmomenten kam es also wieder zu einer Verhaftung. Die Sache lief diesmal in mehrfacher Hinsicht kurios ab. Bock sollte nach der Festnahme zur weiteren Untersuchung nach Bautzen gebracht werden, aber er entwischte unterwegs seinen Bewachern. Er ging aber trotzdem nach Bautzen und stellte sich dort umgehend bei der Staatsanwaltschaft. Mit seiner Flucht, so gab er es selbst an, habe er sich nur einen Scherz erlaubt, um seine Bewacher zu ärgern. Die beiden Brandstiftungen leugnete er und sie konnten ihm auch nicht nachgewiesen werden, also wurde er kurze Zeit später wieder auf freien Fuß gesetzt. Er ging dann zurück nach Merka, wo ihm aber niemand glauben wollte, dass er wirklich entlassen worden war. Also vermutlich hatte sich einfach die Geschichte mit der kurzfristigen Flucht herumgesprochen, sodass die Leute dachten, dass er noch gesucht wird. Entsprechend nahm unser Gendarm Mittasch die Sache in die Hand, verhaftete Bock ein zweites Mal und brachte ihn wieder nach Bautzen, wo der Irrtum dann aufgeklärt wurde. Wenn ihr richtig mitgezählt habt, kommt ihr jetzt auf insgesamt 4 Verhaftungen, alle durch den Gendarm Friedrich August Mittasch. Und eigentlich kann man es sich ja schon denken, dass Friedrich Wilhelm Bock das nicht einfach so auf sich sitzen lassen konnte. Also wir haben ja gerade die Brandstiftung bei diesem Herrn Skope gesehen. Da ging es im Wesentlichen darum, dass man ihm dort im Haus die Füße vermessen hatte und dass angeblich die Töchter Skopes hinter ihm hergetuschelt haben sollen. Und es genügte ihm, um dem armen Mann den ganzen Hof niederzubrennen. Und da wäre es ja jetzt ein Wunder, wenn Bock gerade gegen Mittasch keine Rachegelüste entwickelt hätte. Später, vor dem Schwurgericht in Bautzen, wurde Bock auch genau dazu befragt, also wie er von Mittasch behandelt worden sei und wie er über ihn dachte. Und da konnte er nicht wirklich was vorbringen, also dass Mittasch jetzt irgendwie besonders brutal oder gehässig mit ihm umgegangen sei. Da kamen eher so Lappalien heraus, dass der Gendarm ihm bei einer Verhaftung unnötigerweise die Hände gefesselt hätte oder ihn einmal bei Regenwetter durch eine Schmutzpfütze geführt hätte. Aber alles in allem scheint Mittasch seine Dienstpflicht korrekt erfüllt zu haben. Es ging dann wohl eher um Mittaschs grundsätzliches Verhalten, weil der wohl sehr selbstbewusst und auch machtbewusst als Vertreter der Obrigkeit auftrat. Zumindest nahm Bock das so wahr. Und an der Stelle können wir mal in die Aussagebox vor Gericht reinhören, die das, denke ich, nochmal ganz gut verdeutlicht, wie er über seinen uniformierten Widersacher dachte.
Ja, es hat doch nicht ein Mensch den Charakter wie der andere. Der eine tritt ganz hübsch und still und bescheiden auf, der andere kommt protzig und großprahlerisch herein, wie der Mittasch. Man muss sich ordentlich fürchten, wenn der hereinkommt. Der tat doch immer so, als wenn ihm nichts passieren könnte, wo ich's ihm doch versprochen hatte. Der Gedanke, der Stille im Herzen wuchert, ist doch viel schlimmer als der offen ausgesprochene. Ja, ich konnte doch nicht offen mit dem Beile auf ihn hingehen, wie der nach mir her war. Da war ich doch zu schwach. Aber wie der alles ausgetüftelt hat, so habe ich auch nachgedacht, wie ich den töten könnte.
Also ich denke, wir hören alle raus, dass da ein tief empfundener Wunsch nach Rache heranreifte, der auch viel Zeit hatte zu wachsen und zu gedeihen. Denn es sollte noch dauern, bis Bock dann wirklich zur Tat schritt. Aber der Rachegedanke hielt sich über Jahre hinweg, auch wenn es in dieser Zeit keine neuen Konflikte mit Mitasch mehr gab. Und fürs Erste standen bei Bock auch eher erfreuliche Dinge an. Ende 1880, kurz nach der zweiten Brandstiftung, heiratete er eine Frau namens Christiane Kockel. Die beiden kannten sich vermutlich schon längere Zeit. Das Paar bekam in den folgenden Jahren zwei Kinder. Ihren Wohnsitz hatte die Familie in Reichwalde, das liegt auch im Landkreis Bautzen. Bock musste sich aber außerhalb nach Arbeit umsehen. Nach der Hochzeit war er zunächst in einem Ort namens Sänitz beschäftigt, das liegt heute in Polen, aber direkt an der Grenze zu Sachsen. Er war dort als Drainagearbeiter beschäftigt, also bei der Entwässerung und Trockenlegung von Landflächen. Ja, und außerdem war er damit natürlich auch aus dem Sichtfeld von Gendarm Mitasch. Und siehe da, kaum war er in Sänitz angekommen, da brannten dort auch schon zwei Scheunen ab. Auch diese Taten gestand Bock erst viel später, ohne einen ernstzunehmenden Grund nennen zu können. Vor Gericht sagte er, er habe nur mal hören wollen, was die Leute darüber sagen. Es ist aber auch gut möglich, dass er das Chaos während der Löscharbeiten nutzen wollte, um Diebstähle zu begehen, zumindest dachte das Gericht später in diese Richtung. Als notorischen Dieb haben wir Friedrich Wilhelm Bock ja bisher überhaupt noch nicht kennengelernt, aber das ändert sich jetzt. Am 22. Mai 1881, kurz nach den Bränden in Sänitz, fuhr er auf den Wochenmarkt in Bautzen und führte dort einen regelrechten Raubzug durch. An nur einem Tag stahl er an verschiedenen Ständen, Achtung, einen Korb mit 60 Eiern, eine Pferdedecke, 1 Pfund ungerösteten Kaffee, Heringe, 3 Päckchen Streichhölzer, 6 Flaschen Erlanger Bier, eine Tüte mit Äpfelschnitten, 1 Pfund Reis, 22 Stück Butter, 1 Sack Weizenmehl, kleinere Mengen an Grütze, Hirse und Soda, außerdem noch Hemden, Hosen, Taschentücher, Servietten, diverse Säcke und Tücher und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Bei der Menge kann man sich schon denken, dass er mit einem Wagen unterwegs war. Mit dem wollte er dann nach Hause zur Familie fahren, wurde aber unterwegs von der Polizei angehalten und durchsucht. Das Ergebnis war eine Haftstrafe von 5 Monaten. Am 27. November 1881 wurde Bock aus dem Arresthaus in Bautzen entlassen und noch am gleichen Abend kam es zu 2 Bränden in Teichnitz. Das ist heute ein Ortsteil von Bautzen, also ganz in der Nähe des Haftortes. Und diesmal stahl Bock im Wirrwarr des Brandgeschehens tatsächlich eine Schubkarre, die er dann mit nach Hause brachte. Auch diese Brandstiftung gab er später zu. Der Vollständigkeit halber muss ich noch ein letztes Delikt erwähnen, bevor wir langsam zum tödlichen Teil unserer Geschichte kommen. Bock wurde Anfang 1882 noch einmal verurteilt, weil er nach seiner letzten Haft eine Wolldecke aus dem Gefängnis mitgenommen hatte. Die Strafe belief sich diesmal auf 15 Tage. Also nur zur Erinnerung, wir kommen jetzt schon auf 9 Brandstiftungen, die diversen Sachbeschädigungen beim Freiherrn von Uckermann und die Diebstähle. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass Bock wirklich immer der Täter war, wie er es nachher ja auch zugegeben hat, dann ist da schon eine gewisse Menge auf seinem Kerbholz. Also ich habe jetzt auch überhaupt keine Hinweise, dass er irgendwann mal unschuldig verurteilt wurde, aber gerade bei den Brandstiftungen sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Die wurden ihm zum Teil erst Jahre nach dem Geschehen zugeordnet und die Zuordnungen beruhen hauptsächlich auf seinen eigenen Geständnissen. Und er hatte zu dem Zeitpunkt, also als er die Geständnisse machte, tatsächlich ganz andere Probleme, von denen wir gleich noch sprechen werden. Also nicht auszuschließen, dass er diesen oder jenen Fall zugab, um seine Ruhe zu haben, aber das wollte ich euch nur als eine gedankliche Möglichkeit mitgeben, um Friedrich Wilhelm Bock hier kein Unrecht zu tun. Auf der anderen Seite könnte er natürlich auch genauso gut noch weitere Verbrechen begangen haben, die niemals ermittelt wurden. Wie dem auch sei, wir sind jetzt im entscheidenden Jahr 1882 angekommen. Zu Beginn des Jahres nahm Bock eine neue Arbeitsstelle an, wieder als Drainagearbeiter, diesmal in dem Ort Nebelschütz, heute auch im Landkreis Bautzen gelegen. Und dort verfiel er im August wieder auf seinen alten Rachegedanken gegen den Gendarmen Friedrich August Mittasch. Es ist absolut nicht zu erkennen, dass es dafür jetzt einen neuen, aktuellen Anlass gab. Vor Gericht gab Bock später an, dass sein Groll einfach so lange angehalten habe. Man kann aber sagen, dass er jetzt ziemlich plötzlich und ziemlich zielgerichtet vorging. Zunächst machte er sich Gedanken, wie er an eine geeignete Waffe kommen könnte. Wir haben es ja vorhin in seinen eigenen Worten gehört, mit einem Beil traute er sich nicht an seinen Feind heran, weil der ihm wohl körperlich überlegen war. Der Zufall wollte es, dass gerade in diesen Tagen ein Bataillon, also eine Militäreinheit, von Meißen nach Bautzen verlegt wurde und diese Soldaten legten in Kamenz einen Rasttag ein. Kamenz ist das Nachbardorf von Nebelschütz, wo Bock jetzt lebte und arbeitete. Er ging also nach Kamenz und es gelang ihm dort tatsächlich, einem Wachposten ein Gewehr zu stehlen. Das Gewehr versteckte er fürs Erste, denn für seinen Plan fehlte ihm noch etwas Entscheidendes, nämlich die Munition. Und da griff er jetzt auf seine eigenen Erfahrungen als Soldat zurück, denn er wusste, wo in seiner alten Kaserne in Freiberg die Patronen aufbewahrt wurden. Am 3. September stahl er einem Arbeitskollegen erst 16 Mark als Reisegeld und fuhr dann per Eisenbahn nach Freiberg. Das Geld hatte er auch dabei, um notfalls einen Wachposten bestechen oder betrunken machen zu können, aber das war dann gar nicht nötig. Er gelangte durch ein ungesichertes Fenster in ein Munitionsdepot in der Nähe der Schießstände und erbeutete gut 260 Patronen. Den Großteil davon nahm er aber gar nicht erst mit. Fast 200 Patronen vergrub er in der Nähe des Schießplatzes, wohl als so eine Art stille Reserve. Den Rest packte er in eine Zigarrenkiste und fuhr mit dem nächsten Zug zurück nach Hause. Dort angekommen, holte er das Gewehr aus dem Versteck und machte sich auf den Weg zu seinem ersten Mord. Und dazu kam es dann auch gegen 21 Uhr etwas außerhalb des Ortes. Wenn ihr es auf der Karte anschauen wollt oder euch auskennt, der Tatort in Kamenz, der lag so schräg nordöstlich des Tuchmacherteichs auf der Bautzener Straße. Heute ist da in unmittelbarer Nähe ein Wohngebiet, aber 1882 war das noch weitgehend unbebaut bis auf eine Mühle. Und da ging an diesem Abend ein Einwohner des Ortes vorbei, ein Mann von 60 Jahren namens Johann Gottfried Benjamin Münnich. Dieser Herr Münnich ging abends gerne im Nachbarort Wiesa ein Glas trinken. Auch an diesem Abend hat er es so gemacht und er befand sich gerade auf seinem Heimweg. Es ist nicht ganz klar, ob er überhaupt noch bemerkte, dass er verfolgt wurde, als ihn ein Schuss in den Rücken traf. Das Krasse daran, dieses erste Opfer war für Friedrich Wilhelm Bock ein vollkommen Unbekannter. Vor Gericht sagte er später zu seinem Motiv, ich zitiere, »Ich wollte sehen, ob der Mensch nachher noch viel Spektakel macht.« Er wollte also testen, ob der Getroffene schreien würde. Der Schuss auf Münnich war demnach nicht mehr als eine Generalprobe für die eigentliche Tat, also die Ermordung des verhassten Gendarms Mittasch. Bock gab zwar vor Gericht auch an, dass er sich überlegt hatte, sein Opfer nach Wertsachen zu durchsuchen, aber das sei für ihn zweitrangig gewesen. Bestenfalls ein erfreulicher Nebeneffekt. Und zu der Beraubung kam es dann ohnehin nicht. Der schwer verletzte Münnich schrie nicht, konnte sich aber noch auf den Beinen halten und schaffte es bis nach Hause. Dort konnte er zwar noch sagen, dass auf ihn geschossen worden war und den Tatort nennen, aber den Täter hatte er nicht gesehen. Münnich starb 2 Tage später in einem Krankenhaus. Für die Behörden war der Vorfall zunächst vollkommen rätselhaft. Kein Wunder, da es ja wirklich keinerlei Verbindungen zwischen Täter und Opfer gab. Und dabei hatten sie den Täter eigentlich ziemlich schnell. Friedrich Wilhelm Bock wurde am 5. September, das war der Todestag seines Opfers, verhaftet. Aber nicht wegen des Mordes, sondern wegen dem Gelddiebstahl, nämlich den 16 Mark, die er seinem Kollegen geklaut hatte. Das Gewehr wurde bei ihm nicht gefunden, weil er es schon wieder gut versteckt hatte und damit wies nichts auf ihn hin. Während also landauf, landab nach dem Mörder gesucht wurde, auch mit einer Belohnung übrigens von 1000 Mark, saß der bereits in einer Zelle in Untersuchungshaft. Und in dieser Zelle, da soll er durchaus seltsame Sachen getrieben haben. Er soll, so sagte er später selbst aus, seinen Strohsack, also das ist dieser Strohsack, auf dem er eigentlich schlafen sollte, seinen Strohsack an die Wand gehängt haben. Der Sack stellte für ihn den Gendarm Mittasch dar und er zielte mit einem imaginären Gewehr auf diesen Sack. Er spielte also seine geplante Tat buchstäblich durch. Bock leugnete zunächst den Gelddiebstahl, aber er begriff dann, dass er damit die Untersuchung, also auch die Untersuchungshaft, einfach nur verlängerte. Andererseits hatte er ganz gute Chancen, bis zum Prozess entlassen zu werden, wenn er gestand. Und je eher er draußen war, desto früher konnte er seine mörderische Mission fortsetzen. Der Plan ging auf. Er legte wegen diesem kleinen Gelddiebstahl ein Geständnis ab und wurde am 10. Oktober 1882 vorläufig und bis zum Prozess aus der Haft entlassen. Ja, und er machte genau da weiter, wo er aufgehört hatte. Er holte noch am gleichen Abend sein Gewehr und 9 Patronen aus dem Versteck und lief in der Nacht zurück Richtung Bautzen. Unterwegs versteckte er seine Waffe wieder, dann verbrachte er den halben Tag in der Stadt. Da stahl er dann auch noch ein Beil, mit dem er, wie er später sagte, Mittasch noch den Kopf abhacken wollte, nachdem er auf ihn geschossen hatte. Er versteckte das aber auch vorerst an einem unauffälligen Ort, um keinen Verdacht zu erregen. Sein Plan war es wohl, den Abend abzuwarten, dann seine Waffen wieder einzusammeln und nach Niedergurig zu gehen. Das war der Wohnort von Mittasch, den er dort dann angreifen wollte. Aber es sollte anders kommen, denn eine zufällige Begegnung in Bautzen erregte seine Aufmerksamkeit. Um die Mittagszeit sah er in der Stadt eine kleine einspännige Kutsche, in der 3 Personen saßen. Vorn auf dem Kutschbock der Kutscher Georg Jeschke und hinten das Ehepaar Dietrich. Bock kannte alle 3, denn die waren aus seinem Heimatort, also Merka. Jeschke war Lohnkutscher von Beruf und hatte außerdem einen kleinen Krämerladen und der Herr Dietrich, der war Bergwerks- und Ziegeleiinspektor. Und wir erinnern uns, Bocks Vater arbeitete in dieser Ziegelei. Dietrich war demnach sein Chef, sein Vorgesetzter. Zwischen den beiden, Bock Senior und seinem Chef, gab es schon seit Jahren Konflikte und es drohte wohl sogar eine Kündigung. Und jetzt geschah das vollkommen Irrsinnige. Friedrich Wilhelm Bock warf seinen bisherigen Plan über den Haufen und dachte sich, ach, das ist ja günstig, dann kann ich ja meinem Vater einen Gefallen tun und erstmal seinen Chef erschießen. Den Rest des Tages schlich sich Bock immer in der Nähe dieser 3 Leute aus Merka herum, die dies und das in Bautzen erledigten. Er wollte es einfach mitbekommen, wenn sie abfahren. Und gegen 18 Uhr war es dann soweit. Als Bock sah, dass das Pferd angespannt wurde, rannte er aus der Stadt, um sein Gewehr aus dem Versteck zu holen. Dann nahm er als Ortskundiger eine Abkürzung und postierte sich irgendwo auf dem flachen Land am Wegesrand, bis die Kutsche an ihm vorbeifuhr. Er schoss jetzt aber nicht einfach drauf los, sondern lief immer direkt hinter dem Wagen her, ohne von den Insassen gesehen zu werden. Das klappte aber nur so halb gut, denn er war so nah am Wagen, dass er mehrfach mit dem Gewehr dagegen stieß. Das hörten wiederum die Passagiere. Inspektor Dietrich bat den Kutscher Jeschke anzuhalten und nachzusehen, ob irgendwas am Wagen kaputt ist. Jeschke sprang vom Kutschbock, ging nach hinten und blickte plötzlich in den Gewehrlauf, den Friedrich Wilhelm Bock auf ihn angelegt hatte. Aber es blieb bei einem Schreckmoment. Jeschke rief ein paar empörte Worte aus, Bock erkannte, dass er da den Falschen vor sich hatte und lief einfach davon. Aufgegeben hat er aber noch nicht. Er machte es sich zunutze, dass die Kutsche noch einen Umweg fuhr, weil Dietrich unterwegs noch etwas zu erledigen hatte, und so gelang es Bock, den Wagen noch einmal zu überholen. Er legte sich jetzt an der Landstraße auf die Lauer, die von Süden her nach Lutowitz führt. Der Wagen kam, wie erwartet, angefahren. Bock trat aus seinem Versteck und schoss. Und er traf Georg Jeschke, den Kutscher. Die Kugel drang seitlich in den Brustbereich ein und verletzte das Herz. Die ganze Geschichte ist etwas merkwürdig, denn Bock muss bei der Schussabgabe ganz nah am Wagen gestanden sein. Ja, der Lauf ragte sogar in das Wageninnere hinein. Und da ist es doch ziemlich unwahrscheinlich, dass er den Passagier verfehlte und den Kutscher traf. Vor Gericht sagte Bock, er habe geglaubt, die beiden hätten unterwegs die Plätze getauscht, aber er konnte auch nicht so ganz plausibel erklären, wie er auf diese Idee kam. Ich denke da an eine andere Möglichkeit, nämlich dass Bock mittlerweile bereit war, alle drei Personen umzubringen, besonders nachdem Jeschke ihn davor mit dem Gewehr gesehen hatte. Und da wäre es doch recht logisch, als erstes den Kutscher zu erschießen, um das Gefährt zum Stehen zu bringen. Das ist jetzt aber, wie gesagt, nur mein persönlicher Gedanke. Im Prozess wurde das nicht weiter erörtert. Wir setzen halt einfach mal ein großes Fragezeichen hinter diesen Vorgang. Sicher ist, dass Bock gleich erkannte, dass er Jeschke und nicht Dietrich getroffen hatte und sofort sein Gewehr nachlud. Er schoss noch einmal, aber der Schuss ging fehl. Er prallte an einem der eisenbeschlagenen Räder ab und verfehlte dann als Querschläger die Ehefrau Dietrich knapp. Mittlerweile hatte es ihr Ehemann auf den Kutschbock geschafft, neben den toten oder sterbenden Kutscher Jeschke. Er trieb das Pferd an, so schnell es ging, und rettete sich und seine Frau in Richtung Merka. Aber das Blutvergießen war an diesem Abend in dieser Nacht noch nicht vorbei, denn Friedrich Wilhelm Bock folgte der Kutsche und erreichte ungesehen seinen Heimatort. Er ging zuerst zum Haus seines letzten Opfers, also Georg Jeschke, schlich da herum und kam bis an ein Fenster heran. Im Inneren sah er, dass man die Leiche ins Haus gebracht hatte. Daneben standen die weinende Witwe und einige Nachbarinnen und auch Inspektor Dietrich. Bock sah seine Chance, sein Werk zu vollenden, und legte mehrfach auf Dietrich an. Er schoss aber nicht, weil Dietrich aus seinem Blickwinkel direkt vor der weinenden Witwe stand, die zudem gerade schwanger war. Im Prozess sagte er dazu später, da wären ja gleich drei weg gewesen, wenn die Kugel durchgegangen wäre. Und gemeint sind damit natürlich Dietrich, die Witwe und ihr ungeborenes Kind. Bock hatte also Skrupel und so wartete er auf eine bessere Gelegenheit, die ergab sich aber nicht, auch nicht als Dietrich später das Haus der Jeschkes verließ und nach Hause ging, denn da wurde er von anderen Leuten begleitet. Nachdem jetzt auch dieses zweite Attentat auf Dietrich gescheitert war, scheint Bock wieder eingefallen zu sein, dass er ja eigentlich sowieso jemand ganz anderes umbringen wollte. Den Gendarm Friedrich August Mittasch. Und im Grunde konnte er jetzt einfach abwarten, weil Merka lag in Mittaschs Zuständigkeitsbereich. Es gab ja einen Toten, also müsste er früher oder später hier auftauchen. Bock suchte sich innerhalb des Dorfes ein anderes Versteck, von dem aus er eine gute Übersicht hatte, und wartete erstmal ab. Tatsächlich kamen bald darauf zwei Gendarmen in Merka an, die Bock aber wegen der Dunkelheit nicht genau erkennen konnte. Aber er war nah genug dran, um Teile eines Gesprächs zu hören, und er erkannte Mittasch an seiner Stimme. Die Gendarmen gingen zuerst zum Haus von Dietrich, um mit ihm zu sprechen, und dann von dort aus zum Haus des Gemeindevorstehers. Was sie nicht bemerkten, wohin sie auch gingen, Friedrich Wilhelm Bock folgte ihnen im Schutz der Dunkelheit. Im Haus des Gemeindevorstehers wollten die beiden Gendarmen ihr Nachtlager aufschlagen. Sie sollten wohl einfach über Nacht Wache halten, bis man am nächsten Tag mit der Untersuchung im Mordfall Jeschke beginnen konnte. Während die Männer also ihre Uniform ablegten und Stroh holten, um darauf zu schlafen, spähte Bock heimlich durch ein Fenster. Er kam dabei ganz nah heran, so nah, dass er sein Gewehr auf dem Fensterrahmen des geschlossenen Fensters auflegen konnte, aber auch hier waren die Männer für ihn nicht genau zu erkennen. Er verließ sich deshalb ganz auf sein Gehör. Als einer der beiden sprach, erkannte er wieder die Stimme von Mittasch und drückte ab. Die Kugel zerschlug das Fensterglas und traf den Mann im Bauchbereich. Sie zerfetzte regelrecht seine Leber, drang durch den Rücken wieder aus und blieb in der dahinterliegenden Wand stecken. Ja, und was soll man sagen? Friedrich Wilhelm Bock war ein erfolgreicher, aber auch ein vollkommen glückloser Mörder. Der Mann, den er getroffen hatte und der Minuten später starb, war nicht Mittasch, sondern der Gendarm Franz Emil Weidlich. Bock hatte zum zweiten Mal binnen weniger Stunden auf den falschen Mann geschossen. Auch der andere Gendarm war übrigens nicht Mittasch, der war in dieser Nacht gar nicht vor Ort. Bock floh sofort vom Tatort, wurde aber am nächsten Tag in der Nähe verhaftet. Als er zu den Leichen der beiden Opfer geführt wurde, stritt er die Tat ab und soll sich sehr bestürzt gegeben haben, inklusive Krokodilstränen. In den folgenden Verhören gestand er aber alle drei Tötungsdelikte und die bisher unaufgeklärten Brandstiftungen. Außerdem unternahm er später noch einen Fluchtversuch, der aber scheiterte. Und damit wären wir beim Schwurgerichtsprozess, mit dem wir diese Folge ja begonnen haben. Der Angeklagte zeigte sich auch hier in allen Punkten geständig, auch wegen der Brandstiftungen, die aber aus prozesstechnischen Gründen nicht angeklagt waren. Das Geständnis Bocks verkürzte den Prozess erheblich. Etliche Zeugen, die vorgeladen worden waren, wurden erst gar nicht angehört. Den vorsitzenden Richter, den kannte Bock übrigens, das war nämlich der gleiche, der ihn wegen den Sachbeschädigungen in Luttowitz verurteilt hatte. Wir haben ja vorhin am Beginn dieser Folge die Schlussworte dieses Richters gehört. Jetzt hören wir noch eine weitere Stimme. Es ist das Plädoyer, mit dem sich der Staatsanwalt am Ende des Prozesses an die Geschworenen wandte.
Meine Herren Geschworenen, genau ein halbes Jahr ist es her, dass Sie an dieser Stelle über einen Menschen zu Gericht saßen, der eine in den unglücklichsten Verhältnissen lebende Frau erst ermordet und dann beraubt hatte. Sie sprachen ein schuldig. Die Todesstrafe wurde ausgesprochen und auch vollzogen. Dieser Fall hat bis in weiteste Kreise Aufsehen erregt, denn 17 Jahre waren es her, dass in Sachsen kein Todesurteil mehr die Rechtskraft beschritten hat. Schließlich verbreitete sich die Meinung, dass die Todesstrafe prinzipiell nicht mehr gehandhabt werde. Diese Anschauung war aber eine ganz irrige. Das Gesetz wird nicht deshalb gegeben, damit es nicht ausgeführt werde. Die letzte Exekution ist wegen der konkreten Tatsachen auf fast allen Seiten mit Genugtuung begrüßt worden, selbst bei den Gegnern dieser Strafart. Man hätte nun glauben sollen, dass unter dem Eindrucke dieses Falles sich nicht wieder ein Mensch solcher Taten schuldig machen würde. Und doch waren nicht 3 Monate verflossen, als ein Mann, der friedlich abends vom Wirtshause heimkehrte, erschossen wurde. Einen Monat später drang die grause Kunde zu uns, dass wieder ein Mensch erschossen und auf einen anderen gezielt worden sei. Und am nächsten Morgen schon vermehrte sich das Register der Verbrechen um einen neuen Fall. Und aller dieser Verbrechen ist der heutige Angeklagte angeschuldigt.
Ja, ich denke, man hört's heraus. Der Staatsanwalt versucht hier, die Geschworenen zu einem Schuldspruch zu ermutigen. Und vor allem fordert er sie auf, nicht vor der Möglichkeit der Todesstrafe zurückzuschrecken. Zum Hintergrund: In Sachsen gab es von 1865 bis 1882 eine Phase von 17 Jahren, in der keine Hinrichtung stattfand, sondern die Todeskandidaten durch die Bank durchgehend begnadigt wurden. Und darüber haben wir hier im Podcast tatsächlich auch schon mal gesprochen, nämlich in der Folge 2 Last Minute. Das könnt ihr vielleicht nochmal nachhören, wenn ihr möchtet. Aber gerade 1882 endete eben diese Phase und die Begnadigungspolitik. Ein halbes Jahr vor dem Prozess gegen Friedrich Wilhelm Bock kam es wieder zu einer ersten Hinrichtung, das war zufällig auch in Bautzen. Der Staatsanwalt erinnert ja in seiner Rede daran, dass die Geschworenen damals nicht gezögert hätten, den Täter schuldig zu sprechen. Und kurz darauf gab es eine weitere Hinrichtung in Leipzig und Friedrich Wilhelm Bock war nun der dritte Angeklagte, dem dieses Schicksal drohte. Das Thema war also gerade hochaktuell und eben auch heikel. Die Geschworenen sollten ja eigentlich nur sagen, schuldig oder unschuldig im Sinne der Anklage, aber der Staatsanwalt sah hier offenbar die Gefahr, dass sie ungerechtfertigt milde urteilen könnten. Sei es nun, weil sie die Todesstrafe generell ablehnten oder weil sie die Verantwortung dafür nicht tragen wollten. Die Sorge des Staatsanwalts war allerdings unbegründet. Die Geschworenen brauchten nur eine halbe Stunde, um ihr Urteil zu fällen. Sie bejahten die Schuld des Angeklagten in allen Punkten. Die Strafe lautete demnach eben auf die Todesstrafe wegen dreifachen Mordes und 15 Jahren Zuchthaus wegen des Mordversuchs an Dietrich und den Diebstählen. Nach dem Urteil soll Bock geäußert haben, dass die Strafe eigentlich noch zu mild für ihn selbst sei und er Schlimmeres verdient habe. Vollstreckt werden sollte die Strafe an Friedrich Wilhelm Bock am 29. Dezember 1882. Der Delinquent bereitete sich in seinen letzten Tagen auf sein Ende vor und ließ sich das Heilige Abendmahl reichen. Seine Angehörigen lehnten es ab, ihn noch einmal zu besuchen. Stattdessen schrieb Bock etliche Briefe an die Familie. Am Hinrichtungstag wurde er gegen 7.30 Uhr in den Hof des Arresthauses in Bautzen geführt, wo sich neben den Amtspersonen etwa 100 ausgewählte Zuschauer versammelt hatten. Nach den üblichen Formalien wurde Bock an den Scharfrichter Otto Brandt übergeben. Auf dem Weg zum Schafott bat er darum, noch etwas sagen zu dürfen, was der anwesende Staatsanwalt aber ablehnte. Bock war bereits auf das Brett der Guillotine geschnallt, als er dann doch noch etwas herausrief, er müsse noch einen vierten Mord gestehen, denn er habe auch die Frau Kepler in Pulsnitz erschlagen. Wir müssen da zur Einordnung nochmal 4 Jahre zurückspringen, in den Januar 1880. Damals wurde in der Nähe von Pulsnitz tatsächlich eine schwer verwundete Frau Ende 30 gefunden, nämlich Henriette Luise Kepler. Sie wies mehrere Kopfverletzungen auf, an denen sie auch kurz danach starb. Ein Täter wurde nie ermittelt, was natürlich zu Spekulationen aller Art führte. Allerdings gab es auch Zweifel daran, ob sie überhaupt ermordet worden war. Eine andere mögliche Version lautete, dass sie vielleicht von einem Fuhrwerk überfahren wurde und die Wunden von einem Pferdehuf stammten. Was jetzt die mögliche Täterschaft von Friedrich Wilhelm Bock angeht, es ist natürlich möglich, dass er im letzten Moment sein Gewissen erleichtern wollte. Es kann andererseits auch sein, dass er hoffte, einen Abbruch der Hinrichtungen und neue Ermittlungen zu erwirken. Ich persönlich zweifle eher daran, dass er der Täter im Fall Kepler war. Ich habe mir nämlich bei der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge eine sehr, sehr lange Tabelle mit den zeitlichen Abläufen gemacht. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass es bei einigen Datumsangaben Ungereimtheiten und Widersprüche gibt, aber nach meiner Rechnung saß Bock zum Tatzeitpunkt gerade im Gefängnis, nämlich wegen dem Vandalismus an den Bäumen. Ganz genau werden wir es nicht mehr erfahren, denn er konnte nichts weiter dazu sagen. Einen Augenblick nach diesem Geständnis zog Scharfrichter Brandt den Hebel und Friedrich Wilhelm Bock starb unter dem Fallbeil. Und damit geht diese Folge von Böses Blut zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet mit diesem Ausflug in die Kriminalgeschichte eine spannende, eine interessante Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr in 3 Wochen bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr noch nicht ganz auf Stand seid, könnt ihr bis dahin natürlich auch unsere älteren Folgen anhören. Da ist ja mittlerweile ganz schön was zusammengekommen. Aber jetzt gibt's erst noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, nämlich darauf, was in 3 Wochen auf euch wartet.
Rostock im Oktober 1830. Während sich der Tischlermeister Karl Ludwig Wendt auf einer Reise befindet, tritt in seinem Haus eine rätselhafte Krankheit auf. Seine Schwiegermutter, seine Ehefrau, seine Tochter, 5 Mitarbeiter und eine Wäscherin klagen über Magenschmerzen und andere Beschwerden. 8 der 9 Erkrankten sind bald wieder auf den Beinen, doch Wendts Frau überlebt die Krankheit nicht. Schnell kommt die Vermutung auf, dass irgendjemand Gift in den Frühstückskaffee der Familie gemischt haben könnte. Tischlermeister Wendt kann es nicht gewesen sein, weil er ja nicht zu Hause war. Oder hat er einen Weg gefunden, dieses Verbrechen aus der Ferne zu begehen?
Ja, soweit mal der Ausblick auf die kommende Folge. Bitte vergesst weiterhin nicht, dass Likes, Abos, Kommentare und so weiter uns richtig weiterbringen. Mir bleibt jetzt aber nur noch das große dicke Dankeschön. Das geht wie immer zunächst mal an meinen geschätzten Kollegen Jan Schellenberger an der Technik, dann an Katha Merz, die uns im Bereich Social Media und IT unterstützt. Und nicht zu vergessen natürlich die beiden Stimmen, die in dieser Folge mit dabei waren. Das waren dieses Mal Claudio Gutek und Rainer Hoffmann. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan Wichert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wiechert und Jan Schellenberger Media GbR.